ARD Sounds.
SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer. Guten Morgen. Wir alle spüren in diesem Sommer die Hitze und die ist auch im Wasser messbar. Die Meere rund um Europa erwärmen sich rasant. Das zeigt eine neue Untersuchung von Forschern der World Weather Attribution. Sie haben die Oberflächentemperatur der Meere gemessen. Details von Stefan Hübner aus der ARD Klimaredaktion.
Die Hitzewellen dieses Sommers erfassten weit über 2/3 der untersuchten Meeresflächen. In den meisten Regionen lag die Erwärmung über dem weltweiten Mittel von 1,4 Grad Celsius. Im Mittelmeer stiegen die Spitzenwerte der Meerestemperatur sogar um etwa 3 Grad. Die Folgen können verheerend sein. Meerestiere sterben oder wandern in kühlere Regionen ab. Nahrungsketten verändern sich. Das gefährdet Meeresökosysteme und die Fischerei. Außerdem erhöht sich das Sturmrisiko.
Von warmen Meeren zu ausgetrockneten Wäldern. Seit Tagen wütet im Naturschutzgebiet Hohes Venn in Belgien ein Wald- und Flächenbrand. Jetzt hoffen die Feuerwehrleute, die Flammen mehr und mehr ersticken zu können, auch weil es heute weiter regnen soll. Aus dem Eifelort Monschau, der zuletzt vom Feuer bedroht war, berichtet Arndt Lorenz.
Am Boden versuchen Feuerwehrleute Schneisen zu schlagen. Nach Angaben der belgischen Einsatzkräfte soll das Feuer so schnell wie möglich vollständig eingekreist werden. In der Nacht haben auf deutscher Seite Feuerwehrleute und das technische Hilfswerk transportable Löschwasserbecken aufgestellt und mit Wasser gefüllt. So können gefährdete Gebäude besser geschützt werden, sollte sich der Brand weiter ausbreiten. In Monschau und weiteren Städten in der Nähe des Waldbrandes warnen Behörden immer noch vor den gesundheitlichen Gefahren durch Rauchentwicklung. Der beißende Gestank reicht mehr als 100 Kilometer quer durch die Eifel bis ins Bergische Land. Am Morgen wollen Feuerwehrleute prüfen, ob die etwa 30 Personen einer geräumten Siedlung an der deutsch-belgischen Grenze wieder in ihre Häuser zurückkehren dürfen.
Für Mieter soll es nach dem Willen von Bundesjustizministerin Hubig einfacher werden, Klimaanlagen oder Sonnenblenden in Wohnungen einbauen zu lassen. Die SPD-Politikerin sagte der Rheinischen Post, für solche Vorhaben gäbe es zurzeit einige Hindernisse, wenn damit bauliche Veränderungen an der Wohnung verbunden seien. Sie könne sich vorstellen, das Mietrecht entsprechend zu ändern. Es müssten für Mieter und Vermieter klare und praktikable Regeln geschaffen werden, so Hubig. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben bis auf Weiteres ihre Handels- und Finanzgeschäfte mit dem Iran ausgesetzt. Das hat eine Sprecherin des Außenministeriums des Golfstaats gesagt. Die Entscheidung fiel, nachdem der Iran erstmals seit Monaten 2 Raketen auf die Emirate abgefeuert hat. Die Geschosse stürzten vor der Küste ins Meer. Aus den Emiraten hieß es später, Auswertungen hätten ergeben, dass die Raketen auf den Schiffsverkehr abgezielt hätten. Die USA verschärfen ihren Kurs gegen den Internationalen Strafgerichtshof. Die Trump-Regierung wirft dem Gericht in Den Haag vor, Ermittlungen und Strafverfahren gegen Personen aus Staaten zu betreiben, die die Zuständigkeit des Gerichtshofs nicht anerkennen. Dazu gehört auch der Haftbefehl gegen den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu. Aus Washington berichtet Anne Schneider.
Außenminister Marco Rubio hat am Dienstag Sanktionen gegen die Präsidentin des Gerichts, die japanische Richterin Tomoko Akane und den leitenden Ankläger Abdoulaye Sai aus Senegal angekündigt. Die Sanktionen frieren mögliche Vermögenswerte in den USA ein und schließen die Betroffenen weitgehend vom amerikanischen Finanzsystem aus. Das bedeutet unter anderem, dass internationale Finanzdienstleister wie Visa oder Mastercard die Zusammenarbeit aufkündigen könnten. Sie prüfen Sanktionslisten regelmäßig und vermeiden in der Regel Geschäfte mit sanktionierten Personen. Washington kündigte außerdem an, den Druck auf den Strafgerichtshof weiter zu erhöhen und andere Staaten zum Austritt aus der Institution zu bewegen.
Sie findet üblicherweise alle 2 Jahre statt. Jetzt aber gibt es rund um die gemeinsame Militärübung der USA und Südkoreas Unruhe. Das Manöver hatte vor wenigen Tagen begonnen. Es soll laut südkoreanischen Medien nun deutlich verkürzt werden, und zwar um etwa die Hälfte. Johannes Edelhoff berichtet.
Nur die erste Woche mit Verteidigungsoperationen findet demnach wie geplant statt. Die zweite Phase, in der ein Gegenangriff geübt werden sollte, falle aus. Auch einzelne praktische Übungen mit Soldaten und militärischem Gerät sollen gestrichen oder verschoben werden. Nach Medienberichten haben sich die USA und Südkorea gestern darauf verständigt. Damit reagiert das Bündnis offenbar auf eine Anordnung von US-Präsident Donald Trump. Er hatte am Sonntag verlangt, die amerikanische Beteiligung an dem Manöver deutlich zu reduzieren und dabei auf sein gutes Verhältnis zu Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un verwiesen. Trump bemüht sich zugleich um neue Gespräche mit Kim. Nach Medienberichten drängt er auf ein persönliches Treffen noch in diesem Herbst. Nordkorea dagegen verurteilt die laufenden Übungen weiter als militärische Bedrohung.
ChatGPT-Entwickler OpenAI verschärft nach Hacks durch seine KI die Sicherheitsvorkehrungen bei Tests. Das US-Unternehmen erklärte, in Zukunft überwachten automatisierte Systeme die Aktivitäten der KI-Modelle strikter. Bei verdächtigen Handlungen würden Mitarbeiter benachrichtigt. Stellen diese nicht innerhalb einer halben Stunde fest, dass ein falscher Alarm vorliege, werde der Test gestoppt. Ein KI-Modell von OpenAI war zuletzt während eines Tests eigenständig aus einer eigentlich isolierten Umgebung ins offene Internet gelangt und dann ins System einer Plattform eingebrochen. Heute ist der Tag der humanitären Hilfe. Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Serap Güler, fordert dafür, mehr Bundesmittel zur Verfügung zu stellen. Vor den Beratungen für den Haushalt 2027 hat die CDU-Politikerin dem ARD-Hauptstadtstudio gesagt, es sei wichtig, nochmal eine Schippe draufzulegen. Nicole Markwald berichtet.
Die humanitäre Hilfe ist im Auswärtigen Amt angesiedelt. Vor 2 Jahren wurden die Mittel um rund die Hälfte gekürzt. Für dieses und nächstes Jahr sind rund 1 Milliarde Euro vorgesehen. Mit dem Geld wird beispielsweise in Notgebieten Trinkwasser bereitgestellt, medizinische Versorgung ermöglicht oder Essen verteilt. Kritik am Sparkurs der Bundesregierung kommt vom grünen Politiker Boris Mijatovic. Die Bundesregierung habe im Koalitionsvertrag versprochen, die humanitäre Hilfe auskömmlich auszustatten. Seit 2008 würdigt der Tag der humanitären Hilfe die Leistungen der Helferinnen und Helfer.
Fußballfans sorgen sich um Nationalspieler Jamal Musiala. Beim Testspiel seines Vereins Bayern München in Heidenheim ist Musiala zum 2. Mal innerhalb weniger Tage auf dem Platz zusammengebrochen. Am Abend hat sich der 23-Jährige dazu zum 1. Mal geäußert. Einzelheiten von Sportreporter Marcel Stober.
Bei ihm seien temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absenzen festgestellt worden. Absenzanfälle sind eine Form der Epilepsie, die sich durch kurze Bewusstseinsstörungen auszeichnen. Musiala sei in bester medizinischer Behandlung, sehr optimistisch und auf einem guten Weg, schreibt er. Er selbst habe die Verantwortung übernommen, nach ärztlicher Freigabe weiter Fußball zu spielen. In Heidenheim war Musiala nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung in der 2. Halbzeit zu Boden gegangen und wurde daraufhin von seinen Mitspielern abgeschirmt. Ärzte eilten aufs Feld und nach kurzer Behandlung ging Musiala mit ihnen in Richtung Kabine.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
In Rheinland-Pfalz und im Norden Baden-Württembergs ist es heute wolkig. Zwischendurch kommt auch mal die Sonne raus. Hier und da fällt etwas Regen, am ehesten im Norden von Rheinland-Pfalz. Gegen Abend zieht der Regen dann südwärts und dann sind auch Gewitter dabei. Anders sieht's im Süden Baden-Württembergs aus. Hier scheint oft die Sonne und es wird richtig heiß. Die Temperaturen steigen heute auf 20 Grad im Westerwald bis 32 Grad in Südbaden.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Wie können wir uns besser gegen Hitzewellen schützen? Das ist diese Woche unser Thema in SWR aktuell am Morgen unter dem Motto Kühlung neu gedacht. Wir haben schon darüber gesprochen, wie wir das eigene Zuhause besser kühlen können, zum Beispiel mit Klimaanlagen. Aber es gibt natürlich auch viele andere Bereiche, die gekühlt werden müssen. Technik zum Beispiel. Wer im Sommer seinen Laptop oder PC lange eingeschaltet lässt, hört dann oft den Lüfter ziemlich laut arbeiten. Da kann man sich in ungefähr vorstellen, wie heiß es in einem Rechenzentrum wird, wo tausende Server laufen. Wie wichtig Kühlung dort ist, weiß Stefan Mink. Er ist leitender Direktor beim Internetdienstleister IONOS aus Montabaur in Rheinland-Pfalz. Dort kümmert er sich vor allem um den Bereich Rechenzentren. Herr Mink, wenn ein Computer oder ein Handy heiß wird, dann geht die Leistung zurück und die Elektronik kann beschädigt werden. Muss ich mir das so im Großen auch bei Ihren Rechenzentren vorstellen?
Ja, das ist ganz genauso der Fall. Alle Rechner verbrauchen Strom in einem Rechenzentrum. Der Strom wird in Wärme umgesetzt, und zwar zu fast 100%, wenn man mal von ein bisschen Licht und Photonen absieht. Und diese Abwärme, die muss entsorgt werden, in Anführungszeichen. Der Rechner muss kühl gehalten werden. Ansonsten kann das zu wirklich physischem Schaden beim Rechner führen.
Nun entsteht ja in so einem Rechenzentrum immer Wärme, egal ob im Winter oder im Sommer. Aber merken Sie das, wenn es so heiß ist wie in den vergangenen Wochen?
Nun, innerhalb des Rechenzentrums ändert sich ja erstmal nichts. Möglicherweise, wenn viele Kunden im Urlaub sind, dann kann es schon sein, dass in den Rechenzentren auch mal weniger Arbeit ist. Aber das ist eigentlich kaum zu spüren. Von daher muss man unterscheiden, was sich innerhalb des Rechenzentrums tut und was sich außerhalb tut. Das heißt, innerhalb des Rechenzentrums alles unverändert. Die Dienste werden weiter betrieben, werden weiter genutzt. Wo sich natürlich dramatisch was ändert im Sommer, ist die Außentemperatur. Und die Außentemperatur spielt insofern eine Rolle, als dass sie maßgeblich beeinflusst, wie viel Arbeit die Kühlung hat, weil Energie die Kühlung selber reinstecken muss, um die Wärme loszuwerden. Und je kühler es draußen ist, desto einfacher ist es, die Wärme quasi loszuwerden. Je heißer es draußen ist, desto mehr, naja, merkt man auch beim Kühlschrank, muss der Kühlschrank dann oder der Kompressor im Fall von einem Rechenzentrum dann arbeiten.
Mit welchen Kühltechniken arbeiten Sie denn in Ihren Rechenzentren?
IONOS arbeitet überall ausschließlich mit Luftkühlung. Das heißt, wir nutzen die Außenluft, um die Wärme abzutragen. In Amerika ist das durchaus anders. In Amerika ist es sehr, sehr verbreitet, auch mit Wasser zu kühlen. Also Wasser im Sinne von offenen Kühlsystemen, wo Wasser verdampft wird. Da kann man sich wie bei einem Atomkraftwerk und dem Kühlturm vorstellen. Man nutzt da die physischen Eigenschaften, dass die Verdunstung von Wasser Wärme entzieht. Und in Amerika ist es viel, viel verbreiteter, Wasser zu verbrauchen, um Kühlung herzustellen.
Da gibt es ja auch Schätzungen, dass so ein Rechenzentrum in den USA mit 100 Megawatt Leistung an einem Tag ungefähr 1 Million Liter Wasser verbraucht. Die Betreiber legen das dann nicht so genau offen meistens. Aber wenn man mal Daten des Umweltbundesamts zugrunde legt, dann könnte man mit diesem Bedarf alternativ rund 8000 Menschen in Deutschland versorgen. Ist denn ein so hoher Wasserverbrauch in Zeiten von Dürrephasen und niedrigem Grundwasser überhaupt zu rechtfertigen aus Ihrer Sicht?
Nee, ist es sicherlich nicht. Das sieht man ja auch an der Grundhaltung von IONOS, und das ist natürlich auch eine persönliche Grundhaltung von mir, dass Wasserverbrauch eigentlich zu minimieren ist. Das ist natürlich in diesem Jahr deutlicher denn je, aber das war eigentlich schon immer so, dass in meinen Augen Wasser ein wertvolles Gut ist und zu schützen ist.
Einschätzungen waren das von Stefan Mink. Er ist leitender Direktor beim Internetdienstleister IONOS aus Montabaur in Rheinland-Pfalz. Morgen schauen wir in unserer Themenserie dann darauf, wie umweltfreundlich moderne Klimaanlagen sind.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Für die Abgeordneten im Rheinland-Pfälzischen Landtag endet heute die parlamentarische Sommerpause. Sie kommen in Mainz zur ersten Sitzung nach den Ferien zusammen. Christian Buttgereit aus unserer Redaktion Landespolitik hat für uns auf die Tagesordnung geschaut.
Ein Thema ist die Frage, wie Bürger stärker von Windkraft- oder Solarstromanlagen in ihrer Kommune profitieren können. Die oppositionellen Grünen bringen dazu einen Gesetzentwurf ein. Vorgesehen ist unter anderem, dass die Betreiber der Anlagen Geld an die Gemeinden zahlen oder vergünstigte Stromtarife für deren Einwohner anbieten. Grünen-Fraktionschefin Eder sagte, Ziel sei es, die Akzeptanz für die Windkraft- und Solaranlagen vor Ort zu erhöhen und ihren Ausbau zu beschleunigen. Auch die Landesregierung aus CDU und SPD hat in ihrem Koalitionsvertrag ein entsprechendes Gesetz angekündigt, aber noch keinen Entwurf dafür vorgelegt.
Auch für Bundesaußenminister Wadefuhl geht der politische Sommerurlaub heute zu Ende. Er geht wieder in offizieller Mission auf Reisen, und zwar in die Schweiz. Markus Sambale mit Details zu dem Kurztrip.
Der deutsche Außenminister wird in Bern von seinem Schweizer Kollegen Ignazio Cassis empfangen, und er besucht eine Botschafterkonferenz. Gemeinsame Sprache, gemeinsame Grenze, das Nachbarland im Süden gilt als enger Partner, mit dem die Bundesregierung die Beziehungen weiter ausbauen will. Deutschland ist der wichtigste Wirtschaftspartner der Schweiz. Neben bilateralen Themen dürfte es um internationale Krisen gehen, zum Beispiel Russlands Krieg gegen die Ukraine. Die Schweiz steht politisch an der Seite der Europäischen Union und übernimmt auch weitgehend die Sanktionen gegen Russland.
Auf der Parkinsel in Ludwigshafen wird heute wieder der rote Teppich ausgerollt. Dort startet das 22. Festival des deutschen Films. Los geht's am Eröffnungsabend mit der Komödie Plötzlich Schwiegervater, erklärt Intendant Michael Kötz.
Das fängt mit der Eröffnung an, wo Uwe Ochsenknecht, der letztes Jahr einen Preis für Schauspielkunst bekommen hat, gleich wieder da ist, weil er eben die Hauptrolle in diesem wunderbaren Komödie zur Eröffnung spielt und Nina Gummich. Viele kommen überhaupt, es ist eine unglaubliche Anzahl von namhaften Schauspielerinnen und Schauspielern, die kommen, plus Redakteure, Produzenten, Kameraleute, Drehbuchautoren. Das ist toll, das sind rund 400 Menschen, die wir erwarten aus der Branche.
Christian Berkel, Annette Frier und Christian Redl bekommen dieses Jahr in Ludwigshafen den Preis für Schauspielkunst. Und auch Regisseur Volker Schlöndorff wird geehrt. Er bekommt den Ehrenpreis des Festivals. Insgesamt erwarten die Veranstalter bis zu 130.000 Besucher. Das Filmfestival geht bis zum 6. September. Radsportfans im Südwesten kommen in den nächsten Tagen voll auf ihre Kosten. In Hessen beginnt am Nachmittag die Deutschland-Tour der Radprofis und zwar mit dem gut 2,5 Kilometer langen Prolog. Die Etappen führen dann alle durch Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Unser Sportreporter Holger Gerske hat die Einzelheiten.
Dem Prolog im hessischen Bad Orb folgen 4 abwechslungsreiche Etappen durch Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Das Finale steigt nach insgesamt knapp 750 Kilometern am Sonntag auf einem Rundkurs in Heilbronn. Entscheidend allerdings dürfte schon die 3. Etappe sein. Auf dem Weg nach Bad Dürkheim werden sich die Podiumskandidaten dieser Rundfahrt absetzen können. Ein Favorit ist schwer zu markieren. Zwar steht der Tour de France 3. Isaac del Toro in der Startliste, aber in dessen Mannschaft finden sich noch weitere Kandidaten, beispielsweise Nils Politt, der als bislang letzter deutscher Radprofi vor 5 Jahren die Tour gewinnen konnte.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Der Wahlkampf vor den 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland läuft auf Hochtouren und das heißt auch, bundespolitischer Besuch kündigt sich an. Zum Beispiel beim BSW in Form von Namensgeberin Sarah Wagenknecht. Unsere Berlin-Korrespondentin Lissy Kaufmann erinnert das an Familienbesuch.
Manchmal kann man im Leben ein bisschen Unterstützung gut gebrauchen, wenn es besonders stressig ist. Kennen Sie sicher. Job, Deadlines, Familie, Haushalt. Doch dann kündigt sich Hilfe in Form der eigenen Mutter an. Oder noch besser, der Schwiegermutter. Sie hat ja Zeit und will nur ein bisschen helfen. In der Küche, mit den Kindern, beim Einkaufen. Weil sie eben besser weiß, wie es geht. Am Ende liegen die Nerven blank und sie stellen ihre Lebensentscheidungen in Frage. Ungefähr so muss es sich für die Wahlkämpfer des BSW im Osten Deutschlands gerade anfühlen. Deren Schwiegermutter-Albtraum heißt Sarah Wagenknecht, BSW-Gründerin und Enfant terrible der Politik. Hat kein hochrangiges Amt mehr, weiß aber trotzdem alles besser und will mitreden. Reden will sie zum Beispiel mit der AfD, aber lieber nicht mehr mit der CDU, zumindest nicht mit Ministerpräsident Mario Vogt in Thüringen. Und das sollten ihrer Ansicht nach auch die BSW-Koalitionäre vor Ort nicht mehr. Sarah Wagenknecht mischt mit und tourt jetzt durch den Osten. Wer weiß, vielleicht stellen nach so einem politischen Schwiegermutterbesuch auch einige BSW-Wahlkämpfer vor Ort ihre Lebensentscheidungen in Frage, zumindest ihre politischen. Das allerdings, so meinen manche, müsste nicht zwingend was Schlechtes sein.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.